Ihr Lieben, ein gesegnetes neues Jahr zuerst auch von hier vorne. Ich hoffe, ihr seid gut über Silvester gekommen. Und wenn man so nachdenkt, es ist schon wieder 2020. 2019 ging irgendwie super schnell vorbei. Ich erinnere mich, dass ich Ende Juli noch einmal aus Versehen 2018 auf einen Brief geschrieben hatte. Und jetzt muss ich mich schon an 2020 gewöhnen. Die Zeit rast und der heutige Bibeltext, wer sich mit der Bibel beschäftigt, er macht auch einen ganz großen Zeitsprung. Gerade haben wir noch gefeiert, dass Jesus als kleines Kind in die Krippe gekommen ist und nun ist er schon 30 Jahre alt. 30 Jahre innerhalb von 2 Wochen, das kriegen nicht viele von uns hin, aber der biblische Bericht, er schafft es. Es gibt ein paar wenige Geschichten über die Kindheit Jesu, aber die sind wirklich nur ganz marginal, sondern die Bibel berichtet, wie Jesus auf diese Welt kommt und dann passiert erst mal lange recht wenig, weil Jesus als ganz normales Kind, ganz normal zu der Zeit, bei Maria und Josef aufwächst. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo diese Verheißung, die an Weihnachten geschehen ist, nämlich dass Jesus Christus diese Welt retten wird, es kommt wieder der Zeitpunkt, wo diese Geschichte weitergeht. Und damit wollen wir uns heute befassen. Wir sind im Moment als Gemeinde dabei, im Lukas-Evangelium zu lesen und Predigten aus dem Lukas-Evangelium zu hören. Und wir hören jetzt, wie es weitergeht. Also im Hinterkopf behalten, Jesus geboren, Kind und jetzt ist er schon 30 Jahre alt. Ich möchte lesen einen Teil aus Lukas 3 und den Anfang von Lukas 4. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus, aber voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Und er führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem ich immer ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, soll das alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa an einen Fuß an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Hier passiert etwas ganz Großartiges. 30 Jahre sind eine lange Zeit. 30 Jahre, das wäre bei mir, da blieben 5 übrig von meinem Leben, was ich schon hatte. Also es ist eine wirklich lange Zeit, 30 Jahre. Und diese Geschichte mit Jesus, sie war auch schon so ein bisschen im Volk vergessen. Die Leute haben vergessen, was da passiert ist an Weihnachten. Viele haben es auch überhaupt nicht mitbekommen. Aber dann passiert etwas ganz Großartiges. Jesus lässt sich taufen. Er tut das, weil Johannes das angekündigt hat. Und für die, die in unserer Adventszeit dabei waren, die erinnern sich vielleicht noch, Johannes war der, der den Weg vorbereitet hat für Jesus und das Volk vorbereitet hat, damit Jesus kommen kann. Und Jesus lässt sich taufen. Und das, was hier passiert, ist etwas ganz Wunderbares. Denn Gott selbst erscheint in Gestalt einer Taube, der Heilige Geist erscheint in Gestalt einer Taube und er macht nochmal so deutlich, wer Jesus ist. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Wohlgefallen. Du bist mein geliebtes Kind. Es wird so ganz deutlich, dass Jesus eindeutig zu Gott gehört. Dass er zwar eine Familie hat, die hier auf der Erde ist, Maria und Josef, aber dass Gott sagt, trotzdem gehörst du zu meiner Familie. Du gehörst zu mir. Wir würden das heute Adoption nennen, wahrscheinlich. Gott adoptiert Jesus und er macht der ganzen Welt nochmal deutlich, dieser Jesus, das kleine Kind in der Krippe, das mittlerweile 30 Jahre alt ist, das gehört ganz zu mir. Und jetzt könnte man meinen, jetzt geht's los. Jetzt fängt Jesus an zu wirken. Das, was versprochen ist, dass Jesus diese Welt verändert, dass er Arme reich macht, dass er Kranke gesund macht, dass er diese Welt verändert, endlich kann dieser Auftrag losgehen. Aber wir lesen es anders im Bibeltext. Obwohl alle Menschen darauf warten, dass alles, was passiert, geht Jesus erstmal in die Wüste, beziehungsweise er wird von Gott in die Wüste geschickt. Das ist ja ein bisschen merkwürdig, oder? Also ich hätte jetzt erwartet, ich bin auch von Actionfilmen geprägt, da geht immer alles ein bisschen schneller, ich hätte jetzt erwartet, jetzt geht's endlich los, jetzt fängt Jesus an, jetzt geht er in die Welt und er verändert Menschen. Aber so ist es nicht. Sondern er wird von Gott in die Wüste geschickt. Warum ist es so? Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist es so, dass Gott Jesus in die Wüste schickt? Und nicht nur das, wir kommen gleich auch noch zu den Versuchungen. Er hätte doch einfach losgehen können. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen tiefer in der Bibel graben. Muss man ein bisschen gucken, was in der Bibel dazu steht, was so Wüste bedeutet und was, wofür Wüste steht und was das alles an Bedeutung hat. Wüsten, ist in der Bibel häufig eine Zeit, in der Menschen eine ganz intensive Beziehung zu Gott gepflegt haben oder ganz weit weg von Gott waren. Wüsten, das sind die Zeiten, wo Menschen darüber nachdenken konnten, wie sie ihr Leben gestalten. Wüstenzeiten, das waren die Zeiten, wo Gott sich ganz besonders gezeigt hat. Wer sich ein wenig in der Bibel auskennt, und ich versuche das so ein bisschen aufzuschlüsseln, der weiß, dass es eine ganz lange Wüstenzeit gab, die beschrieben wird in der Bibel. Und zwar, wenn man die Bibel ziemlich am Anfang aufschlägt, 2. Mose und 3. Mose und 4. Mose und 5. Mose, dann wird da beschrieben, wie das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste zieht. Und wer eben den Lukas-Text aufmerksam dem zugehört hat, der wird feststellen, 40, da klingelt doch was. 40 Jahre ist das Volk Israel durch die Wüste gezogen und 40 Tage war Jesus in der Wüste. Das ist kein Zufall. In der Bibel gibt es keine Zufälle. In Gottes Geschichte gibt es keine Zufälle. Es ist kein Zufall, dass Jesus genau 40 Tage in der Wüste sein musste. Die Verbindung wird hergestellt zwischen dem Volk Israel und Jesus. Und auch das Volk Israel, wisst ihr, wie das angeredet wurde? Das sind meine Söhne und Töchter. Das Volk Israel, das waren die Töchter und Söhne von Gott. So wie Jesus jetzt angesprochen wird als Sohn, so war das Volk damals die Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir in die Geschichte dieses Volkes gucken, dann merken wir, wie dieses Volk unterwegs ist mit Gott. Wie dieses Volk manchmal ganz nah an Gott dran ist und wie man feststellt, dass Gott einen Plan mit diesem Volk hat, 40 Jahre lang durch die Wüste. Und sie erleben wunderbare Dinge mit Gott. Sie erleben, wie Gott sie versorgt. Sie erleben, wie sie sicher sind bei Gott. Sie erleben, dass sie gewertschätzt sind von Gott, dass Gott sie immer wieder sieht. Und sie kriegen ein Gesetz gegeben, was ihnen beschreibt, wie sie immer wieder zu Gott kommen können und sich ihm nahen können. Dieses Volk hat bloß ein einziges Problem. Sie scheitern immer wieder an sich selbst. 40 Jahre lang ist es nicht eine schöne, wir wandern durch die Wüste und wir leben tolle Sachen mit Gott, unsere Gottesbeziehung wächst immer, sondern es ist eher ein Auf und Ab. Ein, wir vertrauen Gott, oh, wir vertrauen Gott doch nicht. Wir erleben Dinge mit Gott, oh, Gott ist uns so fern. Wir versuchen uns an das zu halten, was Gott Gutes für unser Leben hat, oh, wir machen ganz viel Mist. Sie schaffen es nicht, Gott zu vertrauen. Sie schaffen es nicht, ihr ganzes Herz Gott zu geben. Und das ist sehr schmerzhaft für Sie als Gottes Söhne und Gottes Töchter, dass der Gott, der sie adoptiert hat als Volk, als Familie, dass sie dem nicht gerecht werden können. Und das Highlight dieser Negativspirale, das wird in 5. Mose beschrieben, nämlich das, was Gott dem Volk einmal versprochen hat, nämlich in Überfluss, in Sicherheit und als Gottesvolk in einem Land zu leben, was Gott ihnen geschenkt hat, das dürfen die, die anfangs losgezogen sind, nicht sehen. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. So sehr sie sich auch bemüht haben, sie konnten nicht die guten Regeln Gottes einhalten und sie haben nicht Gottes Herz gespürt und nach dem gehandelt. Die ersten Gottessöhne und die ersten Gottestöchter, sie sind gescheitert. Und jetzt begegnen wir Jesus. Und Jesus, er wird auch adoptiert von Gott, er ist auch der Gottessohn. Und dann wird er auch in die Wüste geschickt. Und jetzt ist ja die Frage, was passiert? Wird auch er scheitern? Oder wie geht er aus dieser Wüste heraus? Und als es so wäre, als hätte man danach gerufen, kommt auch schon der Teufel. Der Diabolos, der Ankläger. Viele können heute mit dem Teufel nichts mehr anfangen, weil es ganz verschiedene Vorstellungen vom Teufel gibt. So wie die Bibel ihn beschreibt, ist er einfach der, der versucht, Menschen von Gott wegzubringen. Und das häufig einfach dadurch, indem er sie verwirrt. Indem er ganz geschickt Fragen stellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne die Stimme in meinem Kopf, die mir manchmal Fragen stellt, die mich durcheinander bringen und die mich unsicher machen. Wo ich denke, ah, könnte es jetzt so sein oder könnte es so sein? Wie ist es? Stimmt das wirklich, was ich glaube? Bin ich da wirklich richtig unterwegs? Ah, wie wäre es, wenn es dann doch anders ist? Das ist eine typische Strategie des, und die Bibel nennt ihn auch so, Durcheinanderbringers. Schon im Paradies, so beschreibt es uns die Bibel, ist der Teufel da und er sagt gar keine Unwahrheit, sondern er fragt einfach Eva zurück, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er es gut mit euch meint und dass ihr nicht von dem Baum essen dürft. Und wenn wir in Lukas Evangelium gucken, da passiert genau das Gleiche. Er fragt nur, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, ja, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, er versucht Zweifel zu sehen, auch bei Jesus. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann beweis es doch. Du musst mir das beweisen, dass du der Sohn Gottes bist. Und das ist ganz faszinierend, dass Jesus da überhaupt nicht drauf eingeht und einspringt. Der Teufel hat dabei drei Strategien. Die erste Strategie ist die, zu versuchen, Jesus weiszumachen, dass er nicht gut versorgt ist. Wir stellen uns das vor, so vor, Jesus 40 Tage in der Wüste, 40 Tage Fasten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe mal versucht, eine Woche zu fasten. Das war schon echt hart. 40 Tage, davon wird jeder normale Arzt würde davon abraten, 40 Tage zu fasten. Und ich glaube auch, dass Jesus das hier nur geschafft hat, weil er mit dem Heiligen Geist unterwegs war. Sonst 40 Tage zu fasten, das ist wirklich, geht normalerweise über die menschlichen Grenzen hinaus. Aber der hatte richtig Hunger. Wer mal 2 Tage nichts gegessen hat, der weiß, dass man richtig Hunger bekommen kann. Und dass man auch richtig schlecht gelaunt wird, wenn man Hunger hat. Und genau da setzt er an. Genau da setzt er an, mit diesem Grundbedürfnis nach dem Versorgtsein, nach dem genug Essen, genug Kleidung, genug von allem zu haben. Dort setzt der Teufel an und er sagt, du hättest es doch so einfach, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, hier, mach doch aus diesen Steinen Brot. Aber Jesus geht überhaupt nicht darauf ein, denn er erkennt, was der Teufel eigentlich vorhat. Er erkennt, dass er das nicht tun braucht und er antwortet dem Teufel. Und das Interessante ist, er antwortet mit einer Bibelstelle, die in 5. Mose steht. Wir erinnern uns an das Volk Israel. Das Buch 5. Mose beschreibt den Super-GAU. Aber Jesus, er nimmt diese Stelle, er nimmt dieses Wort, wo jeder Israelit wusste, das steht für die bitterste Geschichte, das dunkelste Kapitel, und er nutzt sie, um zu sagen, ich bin stärker. Ich bin größer. Du kannst mir sagen, dass ich nicht gut versorgt bin mit Essen, mit dem, was ich brauche, aber das stimmt nicht. Du lügst. Und der Teufel hat verstanden, da kommt er bei Jesus nicht weiter und er setzt an einem zweiten Punkt an. Und der zweite Punkt ist, dass er ganz genau weiß, dass jeder Mensch gesehen werden will. Jeder Mensch möchte gesehen werden, wir alle möchten gesehen werden und er greift auch bei Jesus da rein und er weiß ganz genau, dass er auch Jesus diese Sehnsucht in sich trägt. Jeder Mensch möchte gewertschätzt werden. Er möchte gesehen, liebgehabt werden. Und er möchte eine Stellung bekommen, eine Ehre, die ihm innere Sicherheit gibt. Und genau hier setzt der Teufel an und sagt, komm, du bist hier Gottes Sohn, du bist hier in der Wüste. Dich sieht keiner. Schon als Kind in der Krippe, da warst du so ein kleines Baby. Und was sollen die Leute mit dir anfangen? Aber Jesus durchschaut das. Und wieder antwortet er mit einer Stelle aus 5. Mose. Wieder antwortet er mit einer Stelle aus 5. Mose und sagt, ich bin Gottes Kind. Ich brauche Gott nicht zu versuchen. Gott sieht mich. Allein dadurch bin ich gewertschätzt. Weil Gott mich sieht. Weil Gott gesagt hat, ich bin sein Sohn. Das gibt mir alle Ehre, die ich brauche. Auch dort hat der Teufel verstanden, dass er bei Jesus keine Chance hat, weil Jesus ganz an Gottes Herz ist. Und er versucht es ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind ja drei. Hier in dem Sinne, alle schlechten Dinge sind drei. Er versucht es ein drittes Mal. Und diesmal geht es darum, dass er Jesus damit angreift, dass sich jeder Mensch nach Schutz und Geborgenheit sehnt. Jesus steht kurz vor seinem Auftrag, in die Welt hineinzugehen und zu erfahren, dass ihn ganz viele Menschen nicht nur ablehnen werden, sondern töten. Er wird am Kreuz sterben. Wir kennen die Geschichte. Und der Teufel packt ihn genau da. Hey, du musst diesen Weg nicht gehen. Du kannst dich selbst beschützen. Du kannst Sicherheit haben bei mir. Du kannst sicher sein. Du kannst geborgen sein. Du hast den Schutz. Ich kann dir einen Schutz geben, den dir sonst kein anderer geben kann. Aber Jesus, er sagt, wieder mit einer Stelle aus 5. Mose, ich wiederhole mich, nein, ich brauche das nicht. Ich bin behütet und geschützt bei Gott. Das Volk Israel damals, die Söhne und Töchter, haben das nicht geschafft. Sie haben sich ständig Sorgen darum gemacht, ob sie gut versorgt sind, ob ihnen Ehre zuteil wird, ob sie gesehen werden und ob sie beschützt und geborgen sind. Jesus schafft es. Er ist hier ganz nah am Herzen Gottes. Und an dieser Stelle wird es für uns persönlich. Vielleicht hat dich das alles nicht interessiert, diese alten Neuen Testament, Verheißung Gottes, Geschichte Gottes, aber jetzt wird es persönlich, deswegen bitte ich dich, echt gut aufzupassen. Zwei Dinge werden an dieser Geschichte ganz, ganz deutlich. Das erste ist, du darfst Gottes Sohn und du darfst Gottes Tochter heißen. In Johannes 1, Vers 12 steht, jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat die Macht, ein Kind Gottes zu werden. So wie Jesus von Gott adoptiert wurde, in seinen Herrschaftsbereich reingezogen wurde, so darfst auch du Kind Gottes werden. Mit Jesus steht das jedem von uns offen, ein Kind Gottes zu werden. So wie die Israeliten es damals waren, so wie Jesus es ist, er hat die Tür aufgemacht, damit wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und du, ich ermutige dich, das zu wagen, ein Kind Gottes zu sein, dich von Gott adoptieren zu lassen, zu Gottes Familie zu gehören. Dich dem Volk Israel und Jesus sozusagen anzuschließen und es mit Gott zu wagen. Und es wird vielleicht auch nicht gleich ganz losgehen, vielleicht brauchst du auch eine Wüstenzeit. Aber es wird dein Leben verändern. Ich lade dich ein, Kind Gottes zu sein. Es braucht dazu nicht mehr, als zu sagen, hier bin ich Gott, ich möchte dein Kind sein. Diese Entscheidung haben hier schon viele getroffen, die hier sitzen und es ist die beste Entscheidung, die wir im Leben treffen können. Wir wissen aber auch alle, dass das Leben danach, nach dieser Entscheidung, nicht immer nur einfach ist. Und hier kommen die Versuchungen ins Spiel. Wir alle sehen uns danach, versorgt zu sein. Wir alle sehen uns danach, gesehen zu werden. Und wir alle sehen uns danach, beschützt zu sein. Und ihr Lieben, in meinem Leben merke ich, das ist häufig auch ein Kampf. Aber wir haben ein Vorbild, Jesus Christus, der uns gezeigt hat, wie wir diesen Kampf gewinnen. Der uns zeigt, dass wir, wenn wir Gott vertrauen, wir uns darüber keine Sorgen machen müssen. Wir brauchen uns keine Sorgen darüber zu machen, ob wir genug Geld haben, ob wir genug Essen haben, ob wir genug Kleidung haben. Jesus sagt es selbst in Matthäus 5, ihr braucht euch nicht Sorgen. Du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen, ob du etwas wert bist und ob du genug gesehen wirst. Weil Gott dich sieht, ganz tief in deinem Herzen, und er spricht dir einen Wert zu. Und dieser Wert heißt, du bist mein geliebtes Kind. Du brauchst dich nicht abhängig davon zu machen, was andere über dich denken. Gott denkt gut über dich. Und du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen, ob du sicher und geborgen bist. Weil Gott auf deiner Seite steht. Weil Gott dir Sicherheit und Geborgenheit verspricht, wenn du dich an ihm festhältst. Ich glaube, diese drei Punkte, diese drei Arten, wie der Teufel Jesus hier versucht, es sind wirklich die drei Dinge, die uns im Leben am häufigsten und am meisten beschäftigen, wenn wir das Wort Sorgen hören. Und immer dort, wo wir uns sorgen, zweifeln wir an Gott. Das klingt ganz hart, ja? Immer da, wo wir uns sorgen, zweifeln wir an Gott. Aber das liegt daran, weil Glauben Vertrauen ist. Und wenn ich Gott vertraue und er hat es zugesagt, ich versorge dich mit allem, und daran zweifle ich und fange an, mich zu sorgen, dann zweifle ich und glaube nicht mehr. Die Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue dir, hilf meinen Zweifeln. Und ich glaube, das können wir hier von Jesus lernen, dass er sich bedingungslos an Gott festmacht. Wenn du das nächste Mal also eine Herausforderung hast, wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht versorgt, mir fehlt es, ich mache mir Sorgen, weil ich denke, ich habe nicht genug Essen, ich habe keine gut genug Wohnung, mein Auto ist nicht schön genug, ich bin materiell nicht gut versorgt, dann ermutige ich dich, halt an Jesus fest und sage dir ganz eindeutig, Gott ist mein Versorger. Wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, du bist nicht genug gesehen oder nicht genug wert, weil andere dich vielleicht auch bewertet haben, dann darfst du sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich brauche gar nicht auf die anderen achten, sondern ich bin wertvoll, weil Gott mich wertvoll gemacht hat. Und wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, unsicher zu sein, weil du nicht weißt, ob du beschützt und behütet bist, vielleicht auch, weil du durch eine gefährliche Situation hindurch musst, dann darfst du sagen, Gott ist bei mir. Vielleicht lernst du den Psalm 23 auswendig. Eine wunderbare Zusage Gottes. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. So fängt er an. Wir dürfen von Jesus lernen, dass es möglich ist, nah an Gottes Herzen zu sein und den Zweifeln keinen Raum zu geben. Ich weiß, es bleibt Herausforderung. Ich fühle mich manchmal mehr wie die Israeliten, die ständig ein Auf und Ab haben. Aber ich darf mich an Jesus Christus ausrichten, weil ich sein geliebter Sohn bin, weil du sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter bist. Jesus zeigt uns hier, dass es möglich ist, nah an Gottes Herzen zu sein. Und das wünsche ich uns für heute, für die Woche, für das Jahr, dass wir nah an Gottes Herzen sein können. Und dass wir uns keine Sorgen machen müssen, um wie wir versorgt sind, ob wir sicher sind oder ob wir gesehen werden, weil Gott all diese Sehnsüchte in uns stillt. Amen.